Heute live vom Ruhr-Summit in Bochum mit unserem Stammgast Sven Schmidt. Wir hören jetzt ja hier gleich einen Live-Podcast und live ist generell ein wichtiges Thema für uns in diesen Tagen, denn wir sind auf Future Connect Tour zusammen mit Vodafone, also Vodafone macht die Future Connect Tour. Ich habe ja schon häufiger davon gesprochen und ab und zu werde ich dann gefragt, was ist denn das eigentlich ganz genau, was passiert denn da, außer dass du da eine Keynote hältst. Und dabei geht es darum, also bei der Tour geht es darum, den Partnern und Kunden und Interessenten von Vodafone zu zeigen, was aktuell technologisch so passiert. Ein großes Thema ist 5G, ein anderes großes Thema ist Internet of Things und das jeweils in so Anwendungsbeispielen direkt dort vorzuführen und zu demonstrieren. Zum Beispiel ist da ein Startup aus Berlin, die Firma heißt Unu, die machen vernetzte Elektroroller und dieser Elektroroller wird dann von Vodafone über die, also als Internet of Things Projekt vernetzt mit den Handys, mit den Smartphones der verschiedenen Nutzer. Man kann das als Familie nutzen, man kann den Roller mit Freunden nutzen, man braucht keinen Schlüssel mehr, das ist dann automatisch gegen Diebstahl geschützt. All sowas, es zeigt halt, wo überall heutzutage IoT drinsteckt und solche Dinge werden dort präsentiert. Wer übrigens noch mehr davon hören möchte, es gibt auch jetzt einen Podcast, den wir gemeinsam mit Vodafone machen, der heißt Digitale Vorreiter, Christoph Bursack, und da geht es auch genau um solche Anwendungsfälle für neue Technologien und halt um digitales Vorreiten.
Firmen wie Home24, die nicht wachsen und die nicht profitabel sind, die gehören nicht an die Börse, sondern die gehören liquidiert. Und wenn ich mich im Berliner Flurfunk umhöre, wird der schon mit den Füßen abgestimmt. Die ganzen guten Leute sind da ja schon weg.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Partner der heutigen Folge ist auch die Metropole Ruhr, aka das Ruhrgebiet oder in meinem Falle einfach meine Heimat. Vor 40 Jahren in Essen auf die Welt gekommen und bis heute natürlich immer extrem glücklich, wenn ich mit Menschen aus dem Ruhrgebiet zu tun haben kann oder vor Ort sein kann. Einfach eine Region, die noch mehr Wertschätzung verdient hätte. 5 Millionen Menschen leben dort, eine der größten Metropolen Europas. Und es gibt vor allen Dingen auch eine ganze Reihe sehr, sehr erfolgreicher Unternehmen dort in den Bereichen wichtiger Zukunftstechnologien, zum Beispiel Robotik, Smart Home, Smart City, Drohnen. Überall dort hat das Ruhrgebiet Firmen, insbesondere im B2B-Bereich übrigens, gibt es dort einige Neugründungen, die recht vielversprechend sind. Ich würde euch empfehlen, schaut euch das einfach mal an, was es dort gibt. Metropole.ruhr, gibt sogar eine eigene Website, um sozusagen noch mehr Ruhrgebiet erleben zu können. So, keine lange Vorrede, heute nur ein kurzer Augenzeugenbericht, denn ich war ja mit Sven live in Bochum zum Podcast und wir saßen auf der Bühne und nach uns war dann als Speaker vorgesehen der Marc Appelhoff, der CEO von Home24, und Sven hat ja durchaus eine kritische Meinung zu Home24 und das war dann wirklich absurde Bilder, die ich euch nicht vorenthalten will, auch weil man sie natürlich nicht sehen kann hier im Podcast. Es war nämlich so, dass dann wir gegen Ende, ihr werdet es auch gleich hören, dann noch auf der Bühne sitzen und dann kommt halt der Marc Appelhoff schon auf die Bühne, weil er dann dran ist und die beiden treffen sich und natürlich hat der Marc mitgehört, wie kritisch der Sven ist. Das war schon recht ungewohnt und hat der Sven angekündigt, Mensch, jetzt machst du gleich deinen Vortrag. Sven hat diesen Vortrag einen etwas ungewöhnlichen Kosenamen verpasst, im Laufe des Podcasts auch gleich zu hören. Jedenfalls hat er sich dann in die erste Reihe gesetzt beim Vortrag von Marc und ich war dann kurz raus, hatte da draußen ein, zwei Gespräche geführt und kam dann irgendwann später wieder in die Halle rein und dann war es das Bild, keiner war mehr auf der Bühne, sondern Marc und Sven standen sozusagen vor dem Publikum in der ersten Reihe und hatten beide Mikrofone in der Hand und haben dort wild diskutiert, teilweise über Details von Börseninformationen und so. Aber ich war beeindruckt, A, natürlich von Sven, wie er immer engagiert und leidenschaftlich für seine Themen kämpft, und aber auch, muss man sagen, von Marc, wie entspannt und souverän er damit umgegangen ist und versucht hat, die Sachen zu beantworten. Ich glaube, die beiden haben sich am Ende sogar zu einem gemeinsamen Podcast verabredet. Und auch Sven sagte nochmal, als wir dann da abgereist sind, klar, mega dickes Brett, Home24, aber schon beeindruckend, wie entspannt und souverän der Marc in dieser schwierigen Situation damit umgeht. Und auch sozusagen bei dem Zusammentreffen einfach entspannt war und jetzt nicht irgendwie sofort da losgebrüllt hat, sondern da sich der Diskussion gestellt hat, fand ich schon gut. Und ich glaube, dass das fanden alle Beteiligten richtig gut. Denn wie gesagt, Sven fährt da ja auch immer ordentlich schweres argumentatives Gerät auf. In dem Sinne, jetzt rein in den Podcast. Das waren die Bilder dazu, zumindest zum Ende der Veranstaltung. Und jetzt gibt's die O-Töne.
Was auf der Agenda steht Live-Podcast und das Schöne an diesem Gespräch ist, dass es halt dann idealerweise nicht nur hier stattfindet, sondern halt auch auf der OMR-Podcast-Frequenz. Wir machen das ja regelmäßig, seit schon jetzt mittlerweile 5 Jahren, glaube ich.
Vier.
Gibt's Sven hier als Stammgast mittlerweile, es gibt sogar ein wöchentliches Format, wo du die deutsche Startup-Szene kritisch analysierst. Wir wollen aber jetzt nicht nur über Startups sprechen, sondern so ein bisschen größeren Bogen spannen, verschiedene Thesen von dir aus der Vergangenheit aber ein bisschen hervorziehen. Aber erste Frage, wir sind jetzt hier in Bochum, du bist in Essen tätig mit einer Firma. Wie sieht's aus? Wie steht's ums Ruhrgebiet? Würdest du sagen, die Region ist auf einem guten Weg?
Na, ich glaube, generell die Region steht ja jetzt schon seit längerem vor einem Strukturwandel. Ich glaube, dafür sind neue Firmen notwendig. Allerdings bin ich der Ansicht, dass die Politik den falschen Fokus hat. Ich lese über Olympia 2032. Ja, das ist im besten Falle ja vielleicht ein feuchter Traum vom Ministerpräsidenten, um sich PR-seitig zu positionieren. Aber meines Erachtens verkennt es halt, was wir hier brauchen. Gute Firmen entstehen durch gute Mitarbeiter. Ja, gute Mitarbeiter entstehen durch gute Unis. Gute Firmen entstehen dadurch, dass man eine gute Infrastruktur hat, ja, dass man irgendwo schnell ist, dass man ein schnelles Internet hat. Als Maschinensucher versuchen wir Glasfaser zu bekommen. Daran scheitern wir gerade. Das heißt, ich lese in der Presse, wie Herr Pinkwart, wie der Ministerpräsident sich über Olympia 2032 auslassen. Und im Jahre 2019 habe ich in der Essener Innenstadt kein Glasfaser. Ja, dementsprechend glaube ich halt, die Politik sollte sich auf die Kernkompetenzen fokussieren und de facto eine Plattform bauen, auf der Firmen erfolgreich sein können, anstatt sich in irgendwelchen Prestigeobjekten zu verlaufen.
Aber glaubst du nicht, dass das vielleicht für die Region ein wichtiger Impuls wäre, auch gemeinsam, ist ja so eine Sache, die das Ruhrgebiet irgendwann so ein bisschen hemmt, dass vieles ist schon hier, das ist eine Riesenregion, aber es wird immer übersehen, weil es halt so viele einzelne Städte auch sind, dass so ein Großprojekt hier ein bisschen Identität schaffen könnte, Sichtbarkeit schaffen könnte und auch vielleicht diese Region als solche nochmal ganz neues Selbstbewusstsein geben kann?
Also ich glaube, das ist in der Theorie hört sich alles prima an, ja, in der Praxis, ich habe es ja auch als feuchten Traum gerade bezeichnet, muss man ganz klar sagen, ich glaube, wir können ja mal durchgehen, 2008 Peking, 2012 London, 2016 Rio, 2020 Tokio, 2024 Paris, 2028 Los Angeles, 2032 Rhein-Ruhr-Gebiet, finde den Fehler.
Ich sehe da keinen Fehler.
Okay, wenn du jetzt eine Mathematikaufgabe hast, 2, 4, 6, 8, 10, 12, welche Zahl kommt als nächstes?
Okay. Ja, aber warum bist du da so negativ? Also ich meine,
weil ich glaube, ja, mit irgendwelchen Prestigeobjekten, wo dann wieder Steuergelder irgendwie an präferierte PR-Agenturen verteilt werden, damit bewegt man nichts. Ich bin ja hier in Essen Unternehmer und ich suche gute Leute. Wir haben irgendwie 15 offene Stellen. Ja, und die guten Leute, die ich brauche, um schneller zu skalieren, die sind nicht in Essen und die wollen nicht nach Essen. Und das ist das Problem, vor dem ich stehe. Aber das wird nicht gelöst mit einer Olympia-Bewerbung 2032.
Okay, verstehe. Bevor du jetzt schon zur frühen Phase hier Bluthochdruck kriegst, Themenwechsel. Wobei ein anderes Projekt, das auch politisch gerade sehr viel diskutiert wird, ist dieses Thema einer europäischen Cloud.
Der gleiche Nonsens. Wieder die Politik, die glaubt, sie sind die besseren Unternehmer. Das ist die inkompetente Politik, die den Berliner Flughafen baut. Das ist im Endeffekt die inkompetente Politik, die da irgendwie in Stuttgart den Hauptbahnhof neu baut. Die Politik muss sich auf die Kernkompetenzen fokussieren. Die muss die Basis dafür schaffen, für fairen Wettbewerb. Wir müssen uns darum kümmern, dass der Marktmissbrauch von Google, von Facebook, von Amazon, von Apple ein Ende hat. Nein, wir müssen uns nicht drum kümmern, Wettbewerber dazu zu bauen. Das ist ja im Endeffekt so, ja, als wenn du sagst, oh, die Berliner Politik, ja, die ist ja so richtig, richtig gut, die lassen wir jetzt Flughäfen weltweit bauen. Ich würde jetzt bösartig sagen, das wäre wahrscheinlich das Beste für den CO2-Ausstoß, Wenn die Berliner Politik für alle Flughäfen der Welt verantwortlich wäre, dann müssten wir alle Zwangsbahn fahren.
Okay, okay. Also irgendwie muss ich jetzt so ein bisschen Bluthochdruck seitlich runterkriegen. Sag mal ein paar Worte vielleicht zum Thema Amazon. Gerade heute kommt bei uns ein Podcast raus, da hat der Alex Graf, auch ein wiederkehrender Gast bei uns, E-Commerce-Analyst, Experte, auch Unternehmer, seine Vision vom Peak Amazon beschrieben. Er glaubt, das sei jetzt so ein bisschen langsam ein gewisser Zenit da überschritten.
Das ist ja das Problem bei deinem Podcast. Wenn ich nicht da bin, sind da immer nur Gäste, die haben eine Agenda. Alexander Graf ist der Gründer von Kassenzone, macht einen sehr guten Podcast. Aber der Podcast von Alexander Graf ist de facto Content-Marketing für Spryker. Spryker, das ist sozusagen die E-Commerce-Firma, wo Heinemann und Associates und er dahinter stehen. Und diese E-Commerce-Firma verkauft Software sozusagen an Leute, denen kommuniziert wird, mit der Software könnt ihr gegen Amazon antreten. Und natürlich muss ich dann sagen, Peak Amazon. Denn wenn ich sage, Amazon plättet den Markt, dann sage ich ja auch, egal ob du meine Software kaufst oder nicht, da kommt jetzt ein Panzer, der überrollt dich. Amazon ist genauso wie Berlin. Ja, letztendlich, Berlin ist ein Failed State, aber hat Netzwerkeffekte. Und damit werden wir hier im Rhein-Ruhr mit dem Ansatz Olympia 2032 haben wir keine Chance gegen Netzwerkeffekte. So, Amazon hat die Käufer, hat die Verkäufer. Und dazu, im Gegensatz zu Berlin, ja, machen die noch einen geilen Job. Einen Marktplatz, der Liquidität auf beiden Seiten hat, der nicht abhängig ist von sozusagen anderen Kanälen, den können nur Idioten kaputt machen. Und Jeff Bezos ist alles andere als ein Idiot, der ist brillant. Die Kombination aus perfekter Führung und einem mega liquiden Marktplatz sozusagen, da hilft auch der Kassenzone-Podcast von Alexander Graf nicht, um das kaputt zu machen. Ja, ich glaube ja auch, der Podcast ist wann aufgenommen worden? Relativ kurz vor den Q3-Ergebnissen von Amazon. Dann guckst du dir die Q3-Ergebnisse an und alle Thesen von Alexander Graf fahren irgendwie mit Tempo 180 da hinten gegen die Betonwand.
Okay. Lass mal so ein paar ältere Thesen von dir nochmal anschauen. Du hattest irgendwie dich über verschiedene deutsche Startups geäußert. Ein Thema, wo du möglicherweise zumindest ein Stück weit zurückrudern müsstest, ist das Thema HelloFresh. Eine Firma, hier bekannt, börsennotiert, ganz erfolgreiches deutsches Startup. Da hast du so ein bisschen gesagt, das geht nicht lange gut. Aber man muss sagen, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, die haben sich in ihrer Bewertung sogar nach vorne entwickelt und sehen ganz gut aus. Ist einer der wenigen Fälle, wo du mal falsch gelegen haben könntest?
Naja, ich habe ja gesagt, dass ich in das Geschäftsmodell von HelloFresh nicht glaube, weil ich gesagt habe, da ist der Churn eingebaut. Und ich habe immer gesagt, wie können die jemals Geld verdienen, wenn ein Drittel Logistik, ein Drittel Cost of Goods Sold und ein Drittel Marketing ist. Nun haben die ja eine neue Kennziffer erfunden, Adjusted EBITDA. Ja, und ich glaube, hier in Bochum, der Fußballverein Wattenscheid, ja, der wäre nicht insolvent, wenn die sagen könnten, sie hätten Adjusted EBITDA. Also anders ausgedrückt, ich glaube, HelloFresh verdient immer noch kein Geld, hat immer noch Cash Burn, trotz riesen Skaleneffekten. Aber ja, der Markt sieht das aktuell anders. Imitiert für 10,50 Euro, auf 6 Euro gefallen, jetzt glaube ich bei 16 Euro. Ich gestehe den Fehler ein in der Sekunde, wo die nachhaltig, relevant, profitabel sind.
Okay, aber das siehst du noch nicht. Also ist aktuell, es sind ja schon einige Quartale an der Börse. Ne?
Ja, aber die kannst du dir angucken, wenn du dir statt der Pressemitteilung die Quartalsberichte durchliest, die G&Vs und die Bilanzen. Ja, es gibt ja Adjusted EBITDA, es gibt EBITDA, es gibt EBIT und dann gibt's noch Cash Burn. Ja, und die relevanten Kennziffern, wo ich als Unternehmer sage, eine Firma muss das Ziel haben, Gewinn und positiven Cashflow zu erzeugen. Das ist bei HelloFresh immer noch nicht der Fall.
Okay, beobachten wir weiterhin.
Bleiben wir dran.
Dann nächste Etappe. Du hast dich intensiv mit dem deutschen Möbelmarkt beschäftigt. Und zwar Westwing, Home24, auch Lieblingsthemen von dir. Zumindest bei Westwing kann man jetzt ja sagen, sind sogar Altinvestoren wieder neu eingestiegen.
Naja, also generell muss man ja sagen, bei Westwing, ich glaube, der Kurs ist irgendwie, da sitzt ja, glaube ich, auch der Christian Winter von TEF, Investor bei Westwing, hat ja eigentlich einen sehr erfolgreichen Börsengang gemacht. Dann sah es ja auch so aus, dass das Modell, in dem man über Mailings die Berührungspunkte schafft, das heißt, man müsste eigentlich in der Lage sein, den Churn zu reduzieren, man muss auch nicht jedes Mal durch die Bezahlschranke Google. Ja, man muss nicht jedes Mal Wegezoll zahlen, weil man sagt, ich kann über E-Mails mit kleineren Produkten im Möbelmarkt genügend Berührungspunkte aufbauen. Ja, und dann ist ja sozusagen nach dem erfolgreichen Börsengang sind ja die Kennziffern und das Business von denen implodiert. Ja, fallender Umsatz, fallende Verluste. Und dann war der Aktienkurs, glaube ich, irgendwie 2 Euro. Und dann hat Olli Samba gesagt, ja, dann mache ich ein bisschen Daytrading. Nachdem ich irgendwie vorher bei, keine Ahnung, 8 bis 10 verkauft habe, habe ich jetzt bei zwei Euro wieder ein paar Anteile gekauft.
Also du hältst es eher für Daytrading als für eine nachhaltige Entwicklung?
Ja, ist ja komplett irrelevant. Ich glaube, sogar bei irgendwie jetzt dem Kurs, der sich leicht erholt hat, keine Ahnung, 100 Millionen Market Cap. Ja, ich glaube, ein Rocket hat irgendwie Milliarden anzulegen. Wenn ich dann irgendwie 6% von Westwing habe, ja, das ist, als ob du irgendwie am Kiosk einen Los kaufst, einen Rubbellos.
Ich habe ja eingangs bereits von der Metropole Ruhr gesprochen. Wir haben den Podcast ja in Bochum aufgenommen. Und Sven hat ja auch im Podcast selber von seinen Sorgen und seinen Problemen als Unternehmer in Essen, also mitten im Ruhrgebiet, auf seine klare Art berichtet. Und ich will dazu nur noch einmal eine Info nachliefern. Und zwar gibt es in der Metropole Ruhr, in der Gegend dort, 290.000 Fachkräfte. Natürlich nicht alles Digitale, aber es gibt ein riesiges Potenzial an Menschen, an Arbeitskräften, an potenziellen Mitarbeitern. Und man kann, glaube ich, auch sagen, dass das Ruhrgebiet als solches, die Metropole Ruhr, Spitzenpositionen in bestimmten Branchen ja schon heute einnimmt. Logistik, Umweltwirtschaft, Gesundheit. Da sind unter anderem die Kollegen an der Ruhr führend. Also insofern, bitte prüft doch auch für euch, ob man nicht im Ruhrgebiet was machen kann. Es gibt noch viel mehr Informationen unter metropole.ruhr.
Aber trotzdem, ist es denn für die Firma das Signal, dass ein nachhaltiges Geschäft überhaupt möglich ist? Weil das war ja auch bei dir so ein bisschen die Frage,
Ich habe ja immer gesagt, Westwing ist vom Geschäftsmodell besser als Home24. Home24, Möbel, größere Tickets, ja, weniger Berührungspunkte, ja, viel komplexere Logistik. Und das sehen wir ja auch gleich. Nach uns kommt, wenn das Programm noch stimmt, kommt ein Fuck-Up-Night-Special. Marc Appelhoff von Home24. Okay. Ja, also im Endeffekt sozusagen, der erklärt euch, wenn eure Firma nicht funktioniert, wie ihr im Rahmen eines IPOs Kleinanleger täuscht, um nochmal Geld einzusammeln. Und bei dem ist die spannende Frage, wenn ihr nachher Fragen aus dem Publikum stellen könnt, fragt ihr mal nach dem Cashburn. Denn Ende letzten Jahres 120 Millionen, Ende März 90 Millionen, Ende Juni 60 Millionen. Wenn das so weitergeht, wir hatten ja eben schon über Mathematik gesprochen, 12, 9, 6, kommt ja irgendwann 3 und 0. Und bei 0 bist du gezwungen, eine Kapitalerhöhung zu machen. Das ist halt echt scheiße, wenn du bei 23 Euro an die Börse gegangen bist und eigentlich auf dem Weg zum Penny Stock bist.
Marc, ein bisschen so ein Gegenrede da. Jetzt bist du ja sehr outspoken und das belebt ja, glaube ich, auch das Event hier und den Podcasten und alles, immer wo du auftrittst, ist Aufmerksamkeit drauf. Aber mit solchen krassen Aussagen hast du nicht die Sorge, dass es vielleicht ein bisschen zu extrem ist und auch ein paar Leuten die Motivation nimmt oder auch ein bisschen... eigentlich ist doch wünschenswert, Home24 ist mal rausgekommen mit der Idee, wir greifen IKEA an. Und dann sagen wir mal alle, überall höre ich, man muss groß denken, man muss mal großen Visionen folgen. Jetzt kommt da jemand und hat eine große Vision, das geht dann nicht voll auf, aber...
Es ist, weißt du, die italienische Volkswirtschaft, die leidet darunter, dass in Italien die Banken die schlechten Kredite auf ihren Büchern haben und diese Firmen immer noch weiterleben. Das sind de facto Zombies. Da hat der Economist auch einen sehr guten Artikel drüber geschrieben. Volkswirtschaftlich ist es extrem wichtig, dass vorhandene Ressourcen auf die Themen allokiert werden, die sozusagen funktionieren. Nur so kann eine Volkswirtschaft dauerhaft wachsen und nur so kann Wert generiert werden. Firmen wie Home24, die nicht wachsen und die nicht profitabel sind, die gehören nicht an die Börse, sondern die gehören liquidiert. Und wenn ich mich im Berliner Flurfunk umhöre, wird ja schon mit den Füßen abgestimmt. Die ganzen guten Leute sind da ja schon weg. Das ist ja der Vorteil und der Nachteil von Berlin. Ja? Die Mitarbeiter, die da gut sind, die wissen, wo sie hingehen müssen. Die wissen, wo die Optionen Geld wert sind. Ja? Das ist ein bisschen Söldnertum. Aber Söldnertum, klar, führt volkswirtschaftlich zu gewissen Transaktionskosten beim Wechseln. Aber generell führt es dazu,
dass die besten Firmen auf den, dass die besten Mitarbeiter auf den relevantesten Themen bei den relevantesten Firmen arbeiten. Und das ist volkswirtschaftlich sinnvoll.
Apropos Volkswirtschaft und Sinnhaftigkeit und deine typischen Themen. Seit neuestem hast du das Thema Klimawandel ein bisschen auf der Agenda, wenn man deinen Podcast folgt und so. Du weißt ja, es liegt mir am Herzen. Ich sehe das auch als großes Thema. Ich glaube, darüber können wir uns erstmal einigen, dass das eine sehr wichtige Aufgabe ist, die auf unsere Generation zukommt, oder nicht?
Ja, klar. Ich habe ja im Startup mit dem Alexander Hüsing, im DS-Podcast, ja auch nicht gesagt, dass das kein Thema ist. Ich habe nur kritisiert die Digitalunternehmer, die sich zum einen als Führer bezeichnen. Das finde ich zum einen problematisch.
Ja gut, das ist jetzt ja vielleicht eine Zuspitzung dieses Leaders for Climate Change.
Ja, zum Zweiten, nein, wenn ich mich sage, ich führe die deutsche Digitalwirtschaft, finde ich das persönlich anmaßend. Das ist Punkt eins. Punkt
zwei. Aber es ist Detailkritik, oder?
Nee, es geht ja weiter. Zum Zweiten, es ist ja jetzt keine Initiative, die sagt, wir wollen was gegen den Klimawandel tun. Das ist eine Initiative, hinter der eine PR-Agentur steht, die Ideologie vorantreibt. Und diese Ideologie ist genau das, was man generell nicht tun sollte. Und das ist eine Ideologie, die auch nur in Deutschland vorherrscht. Und daher ist das für mich eine Initiative, die sagt, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Und mein Punkt ist, genau das ist der falsche Ansatz. Und da ist ja die logische Inkonsistenz. Da ist der Boris Wasmuth, der ja auch der kleine Gauselmann von mir genannt wird, der das macht. Der schwadroniert da irgendwie von erneuerbaren Energien, von E-Drohnen, von irgendwie E-Scootern, von 3D-Druckern, wo dann irgendwie alles zu Hause gedruckt wird, was du brauchst. Vergiss dabei zu sagen, dass es total ineffizient ist, sozusagen.
Aber das, dann mal konstruktiv. Was würdest du tun?
Also
du
sagst, guck dir doch mal an in Frankreich. Wir haben in Deutschland 500 Milliarden ausgegeben für eine Energiewende, die null CO2-Reduzierung gebracht hat, die uns abhängig macht von unsicheren AKWs in der Tschechei und Belgien. Und die sicheren AKWs, die schalten wir ab. Ja, wir sind keine Insel. Wir sind mitten in Europa. Ja, das ist ja das Lustige. Ja, der kleine Gauselmann hat sich noch aufgeregt über die europäische Datenschutzverordnung, weil er gesagt hat, wir müssen eine globale Lösung haben. Umgekehrt sagt der kleine Gauselmann jetzt, wir brauchen eine deutsche Lösung, an der sich dann die ganze Welt nachrichten kann. Die Energiewende, die gibt es doch schon seit Jahren. Wer hat uns denn gefolgt? Wir sind wie Lemminge und hoffen, dass hinter uns 20 andere Bekloppte mit darunter springen. Und der kleine Gauselmann, der macht ein Gaming-Startup, der hat von Technologie ja überhaupt keine Ahnung, ja, der weiß mehr als das Silicon Valley. Im Silicon Valley, die ganzen klugen Köpfe, nennen Bill Gurley, GP von Benchmark. Wahrscheinlich, da würden sogar alle deutschen VCs hier im Raum sagen, der ist sicherlich Top 3 weltweit. Der sagt ganz klar, Atomkraft ist die Zukunft. Aber nein, der kleine Gauselmann sagt, 100% erneuerbare Energien. Wir haben in Deutschland die zweithöchsten Energiekosten in Europa. Wir sägen uns den Ast ab, auf dem wir sitzen. Wer als Digitalunternehmer solche Forderungen in den Raum stellt, ja, das ist opportunistisch und egoistisch. Wieso? Es ist total einfach zu fordern, etwas, was mich kaum betrifft. Ich habe mit einem der Führer gesprochen, habe ich gefragt, was kostet sich das denn? Ja, ich muss jetzt statt weißem Papier, nehme ich jetzt Recyclingpapier. Das sind echte Mehrkosten für mich. Da habe ich gesagt, wenn du dich das traust, in Baden-Württemberg mittelständischen Zulieferern zu sagen, der Automobilindustrie, dass du da betroffen bist, weil du jetzt Recyclingpapier kaufen musst. Ja, das ist das Luxusproblem von Berlin-Mitte. Und die Arbeitslosen, die durch diese sinnlosen und nicht durch Fakten getriebenen Forderungen, die du auch vertrittst, Philipp, entstehen. Ja, sag doch jetzt mal ganz offen hier. Philipp, wenn du jetzt mit mir hier aufstehst und sagst, liebes Publikum, wie jetzt die Automobilzulieferer darunter leiden, das nächste OMR-Festival findet nicht in Hamburg statt, sondern komplett digital. Denn dann müssen nicht 60.000 Leute durch Deutschland fahren. Dann müssen nicht 60.000 Leute mit Taxis die Hamburger Innenstadt voll machen. Dann mach das doch. Aber sonst ist doch total billig von dir, Forderungen in den Raum zu stellen, wo wir auf einmal in der produzierenden Industrie Tausende, Hunderttausende von Arbeitslosen haben werden, weil die Energiekosten in Deutschland zu teuer sind. Und ihr, die digitalen Führer, ja, die irgendwie 50 Entwickler in Berlin haben. Bildest du zum Schluss, ja, den Fließbandmitarbeiter von Daimler um, ja, damit er bei dir sozusagen Artikel schreibt?
Okay, gut. Also, setz dich mal dahin. Ich glaube, wir müssen, ja, genau, ja, oder so. Also, wahrscheinlich der leidenschaftlichste Auftritt, den die Ruhr Summit Big Stage in ihrer Geschichte erlebt hat. Lass noch mal ein bisschen Themen nehmen, die vielleicht ein bisschen weiter wechseln.
Frank Thelen. Frank Thelen ist nämlich ganz lustig. Frank Thelen darf ja auch immer auf dem OMR-Festival auftreten. Da wird ja auch nie Fact-Checking gemacht. Ich sage ja immer Frank Thelen. Ja, also ich würde sagen, ist relativ nah an Fake News. Und Frank Thelen, das ist ja eins meiner Lieblingsthemen, der hat ja die letzten Jahre primär Kleinanleger dazu überzeugt, ja, seine gescheiterten Portfoliofirmen zu finanzieren. Das hast du ja auch mitbekommen von Flörke, Spielzeugkiste, alles insolvent, Geld der Kleinanleger, alles weg. Und seit Montag bewirbt Frank Thelen jetzt einen ETO auf Twitter. Kann sich jeder das Video mal anschauen?
Was ist ein ETO?
Ein Equity Token Offering. Das ist der Neufund. Das ist ja, wo Frank Thelen sagt, ist ja eigentlich ein Marktplatz für Firmenanteile. Und Frank Thelen sagt, ja, aber es ist auf der Blockchain. Zum Verständnis, um das Argument mal griffig zu machen für die Leute im Publikum. Das ist so, wenn du sagst, ich greife jetzt Bayern München an als VfL Bochum und nicht mit besseren Spielern oder einem besseren Trainer, sondern ich sag, ich mähe das Spielfeld, den Rasen, ich mähe den in der anderen Richtung. So ist ungefähr die Relevanz, um einen liquiden Marktplatz anzugreifen. So, aber Frank Thelen hat in der Presse irgendwas von Blockchain, ETOs und so weiter und hat dann im Interview in der Süddeutschen gesagt, Ende 2017, hat er gesagt, ich mache einen Marktplatz, der ist reguliert, der ist transparent. Anderthalb Jahre später, großes Lob an die BaFin, die gesagt hat, wir müssen die Kleinanleger schützen, denn da sollen ja Firmen, sollten bei Neufund Millionen einsammeln mit einem Dreiseiter, ja? Ohne Due Diligence, ohne alles, Dreiseiter. So ein bisschen wie der Frank Thelen von Flörke gepusht hat. Die Zahlen waren dann ja auch ex post gepimpt bei von Flörke auf Companisto. So, Frank Thelen macht also dieses auf Twitter das Ding. Und BaFin Pressemitteilung, weil ist nicht reguliert von der BaFin gewesen, das Wertpapierangebot, ist nämlich jetzt in Liechtenstein, aber wird in Deutschland beworben, hat die BaFin am Montag eine Pressemitteilung rausgegeben und gesagt, Wertpapierangebot ohne Prospekt. Anderthalb Jahre vorher hat Frank Thelen gesagt, reguliert und transparent. Ja, und ich sag, wo sind denn die Medien und die Journalisten, die den Frank Thelen mal an den Wörtern messen, die der erzählt? Jetzt sage ich immer, ja, es ist mir total egal, wenn der WeWork-Gründer saudi-arabisches Geld über Japan, ja, abgreift. Ja, ist ja prima. Da haben Big Boys untereinander ein paar Milliarden ausgetauscht. Gut für den WeWork-Gründer. Wenn Sebastian Diemer es gelingt, ja, dass Nespers über Creditec ihm Geld gibt, mein Respekt, ja, Nespers kriegt das Geld von Tencent, also anders ausgedrückt, Sebastian Diemer hat ein paar Millionen chinesisches Geld abgegriffen. Da gibt's keinen Geschädigten außer Tencent und die wissen, was sie tun oder auch nicht. So. Aber Kleinanleger, die gehören geschützt. Und Leute, die im Endeffekt Werbung machen für Projekte, ja, da muss mediale Aufmerksamkeit drauf.
Nochmal zurück zur Metropole Ruhr, zu meiner Heimat und Hinweis auf einen Rekord, den die Kollegen dort jetzt halten. Und zwar aufgestellt auf der Veranstaltung selber, auf dem Ruhr Summit, wurde der Rekord für den längsten Business Pitch der Welt. Über 29 Stunden am Stück haben Startups und Unternehmer gegenüber renommierten Investoren dort gepitcht. Ich wusste ehrlicherweise vorher nicht, dass es diese Kategorie überhaupt gibt und dass man sowas machen kann. Aber okay, abgefahrene Idee. Und vor allen Dingen, der bisherige Rekordhalter im Dauerpitchen war wohl kein geringerer als Richard Branson von Virgin. Und der wurde jetzt geschlagen. Und auch dazu natürlich alle Infos unter metropole.ruhr/business-pitch.
Nochmal, mir ist es total egal, wenn irgendwie der saudi-arabische Prinz jetzt eine Milliarde mehr hat, damit irgendwie der WeWork-Gründer im Privatjet fliegen kann. Mir ist es auch egal, wenn irgendwie Nespers ein paar Milliarden weniger von Tencent hat.
Wir müssen aufpassen, dass nicht weil wir vielleicht nicht alle jetzt folgen können, das ist ja schon sehr, sehr viel Insiderwissen. Naspers, ein südafrikanischer Fonds, Anleger,
okay, eine Hamburger Firma. Tencent, eine der drei großen chinesischen Internetfirmen, die Milliarden verdient. Naspers gehört ungefähr ein Drittel an Tencent. Naspers lebt von den Verkäufen von Tencent-Aktien und den Ausschüttungen. Naspers hat sehr viel Geld in Primary und Secondary bei Creditec gemacht, eine Firma, die Sebastian Diemer mitgegründet hat. Sebastian Diemer hat da Geld verkauft und ich würde auch sagen, wie das alles abgelaufen ist, zumindest unterhaltsam. Lass mal
ganz kurz, jetzt, bevor wir jetzt dann in diese Details einsteigen, wieder so ein bisschen Big Picture machen. Du hast ja gerade schon erzählt, WeWork, das scheint ein großes Problem zu werden oder ist ja schon erkennbar, da wurde eine ganz große Runde geplant und Börsengang geplant, das hat dann nicht geklappt und jetzt am Ende ist es so geendet, dass dann die bestehenden Investoren nochmal ganz viel kleinere Werte nochmal nachfinanzieren mussten. Also es gibt verschiedene große US-Startups, die jetzt Probleme bekommen. Uber ist sogar an die Börse gegangen, der Börsenkurs ist auch deutlich unter dem, was man sich erhofft hatte. Es gibt auch keine Anzeichen, dass das eine profitable Firma werden könnte in nächster Zeit. Sind das so Effekte, wo du sagst, die beeinflussen die weltweite Gründerszene auch für Leute hier in Zukunft, also dass sozusagen da so ein bisschen eine Zweifel reinkommt, können Gründungen oder gibt es überhaupt noch Platz für große Gründungen, dass weniger Geld da ist, weil viele Anleger jetzt enttäuscht sind, also auch Profi-Anleger, die ja dahinter waren. Machst du dir Sorgen so ein bisschen? Kommen wir da in so ein negatives Fahrwasser rein in dieser ganzen Gründerszene?
Ich glaube, WeWork ist eine Immobilienfirma oder besser gesagt, letztendlich machen die Immobilienarbitrage. Ja, die mieten was Großes und vermieten es kleinteilig weiter. Und ich glaube, es ist halt keine Enterprise Software as a Service Technologiefirma. Und das ist halt beim Börsengang transparent geworden. Letztendlich muss man sagen, da hat seit ein paar Jahren nur noch Softbank rein investiert. Ob die jetzt immer wissen, was sie tun, das sei mal dahingestellt.
Aber Uber, es gibt ja verschiedene andere Beispiele.
Ja, aber ich glaube, bei Uber und Slack ist es nicht eine Frage des Modells. Uber ist ein Marktplatz, der extrem liquide ist. Da gibt's Fahrer, ja, da gibt's sozusagen Leute, die mit dann über Autos fahren. Das funktioniert. Bei Uber ist es meines Erachtens eine Frage zum einen der Kostenstruktur. Also ich glaube einfach, Uber ist halt sehr kapitalineffizient aufgebaut worden. Und bei Uber ist es eine Frage der Bewertung. So. Aber das Uber ist für mich eine sehr erfolgreiche Firma. Ob die jetzt halt, wie viel Milliarden die wert ist, das ist die andere Frage, wenn man das guckt, mit der Kapitalineffizienz, mit der die agieren. Slack, glaube ich, ist auch eine sehr erfolgreiche Firma, hat Enterprise-Kunden, wenig Churn, hat kaum variable Kosten, also ist meines Erachtens ein sehr gutes Modell. Aber auch bei Slack ist die Frage, welche Bewertung ist dafür gerechtfertigt? Ja, wir sind jetzt mit Maschinensucher Microsoft-Kunde und da hat uns Microsoft letztendlich Microsoft Teams kostenlos gegeben. Microsoft Teams ist letztendlich das Ähnliche wie Slack. Und dementsprechend ist natürlich, gibt's da auch Konkurrenzprodukte, wo man sich dann fragen kann, wie groß ist der adressierbare Markt für Slack und welche Bewertung ist dafür gerechtfertigt? Aber Uber und Slack sind beides gute Firmen. Da ist es nur eine Frage bei Uber von der Kapitaleffizienz und bei beiden Firmen von der Bewertung.
Also große Konsequenzen für die deutsche oder die weltweite Startup-Szene siehst du nicht, sondern da ist ja auch das Thema immer, es gibt immer mehr Geld.
Also ich habe ja gesagt, glaube ich, jetzt am Montag im DS-Podcast habe ich gesagt, die Firmen, die keine echten Technologiefirmen sind, die werden jetzt durch den gescheiterten WeWork-Börsengang schon, ich sage mal in Anführungsstrichen, Schaden nehmen. Also so ein Thermondo. Thermondo ist letztendlich ein Heizungsbauer. Ja, die verkaufen lokal Heizungen mit eigenen Handwerkern. Das ist keine Technologiefirma, beziehungsweise spielt Technologie nur eine sehr kleine Rolle. Thermondo ist eine Handwerkerfirma, ja, die halt bepreist worden ist teilweise von VCs wie eine Technologiefirma. Und ich glaube, da kommt jetzt langsam die Stunde der Wahrheit. Das merken wir auch im Fintech-Bereich, wo viele Leute dachten, jede Fintech-Firma, ich schreibe Fintech drauf und dann kriege ich irgendwie ein riesiges Multiple. Und auch da ist es Leuten aufgefallen, welche Fintech-Firmen haben dauerhaft Kundenzugang oder welche Fintech-Firmen sind halt nur letztendlich ein Processing-Play. Wenn ein Smava, ja, wo jetzt im Endeffekt, die wollten sich Anfang des Jahres für 600 Millionen verkaufen. So. Oder noch an die Börse gehen. Ja. Beide Optionen sind tot. Wieso? Zum einen haben die im ersten Halbjahr ihre Zahlen nicht getroffen. Zum anderen ist klar geworden, im Rahmen der Gespräche, dass die letztendlich
kein differenziertes Produkt haben. Es gibt Kredit.de, Finanzcheck, Check24 und so weiter. Und die haben eine geringe Kundenbindung. Und sie sind sehr stark Google-abhängig. Und ihre Wertgenerierung, die ist halt dann zum Schluss sehr gering. Und ich glaube, darüber muss sich jedes Startup und jeder VC Gedanken machen, wie nachhaltig kann eine Portfoliofirma wirklich Gewinn machen. So ein N26, die haben halt direkten Kundenzugang, die sind auf ihren Kunden top of the funnel und das führt auch dazu, dass die halt, ob es die Bewertung gerechtfertigt ist, eine andere Frage, aber das erklärt halt zumindest sozusagen deren Erfolg. Wohingegen andere Firmen, ja, die dann zum Schluss halt letztendlich, sag mal, ein bisschen bösartig den Traffic bei Google einkaufen, ein bisschen veredeln und dann weiterverkaufen. Die sind ja im Endeffekt in der Sekunde, wo Google mal wieder sozusagen die horizontale Marktmacht missbraucht, haben die ja ein Riesenproblem. Also sprich, Vergleichsdienste wie Smava. Ja, guck dir an, was Google mit Trivago gemacht hat. Da ist der Hotelfinder ausgerollt worden und auf einmal musste der Google-Kunde nicht mehr zu Trivago, um die Preise zu vergleichen, sondern top of the funnel war der Preisvergleich. Wenn ich jetzt Google bin und sage, ich möchte halt im Endeffekt noch mehr Geld einnehmen von Banken oder von Finanzfirmen, dann kann ich so einen Vergleich, was kostet denn Kredit, kann ich auch top of the funnel machen.
Also damit meinst du direkt in der Suche?
Also in der Suche oben, korrekt. In der Sekunde, wo Google für Finanzprodukte oben, ja, das Äquivalent von Google Shopping einführt, haben Smava, Kredit.de, Finanzcheck ein Riesenproblem.
Okay. Ich glaube, uns wurde hier für sozusagen im Agenda stand eigentlich OMR Live Podcast. Das hätte richtig heißen müssen, Philipp Westermeier und die Wutausbrüche des Sven Schmidt oder umgekehrt. Wurde uns eine halbe Stunde eingeräumt. Da sind wir jetzt angekommen. Ich glaube, du bist schon auf dem Weg zu uns. Wir werden jetzt hier abgelöst. Bring du den Sven bitte in einen gut ausreichend mit Sauerstoff gefüllten Raum.
Ich weiß nicht, welches von gestern noch ein bisschen Schnaps zur Beruhigung drüber.
Ja, aber jetzt im Endeffekt, ich werde mich auf jeden Fall jetzt gleich in die erste Reihe setzen, weil ich ja irgendwie dem Home24-Vorstand viele Fragen stellen möchte.
Es ist aber keine Aktionärsversammlung hier oder so.
Keine Aktionärsversammlung, aber ich nehme gleich hier das Mikrofon von Philipp, das nehme ich gleich. Dann kann ich vielleicht auch zwischendrin Fragen stellen. Dann wird der Vortrag nämlich Growth Can Hurt or May Hurt. Dann würde ich mich einfach mal fragen, welches Wachstum eigentlich?
Oha. Ich habe auch das Gefühl, du würdest das wahrscheinlich ohne Mikro ganz gut hinbekommen.
Okay. Also. Auf geht's. So, vielen Dank, das war's.
Moin. Ciao, ciao. Ich habe auf jeden Fall ausreichend Aufmerksamkeit für dich generiert.
Absolut, ja.
Tschüss. Ciao.
Tschüss, war mir eine Freude.
Ja.
So, ich habe ja im Laufe des Podcasts viel von der Metropole Ruhr erzählt und geschwärmt. Und das liegt irgendwo in der Natur der Sache, denn die Kollegen sind halt nicht nur Partner dieses Podcasts, sondern die Gegend dort ist meine Heimat. Und deswegen nochmal der Hinweis, wer sich informieren möchte, wer sich dafür interessiert, was dort passiert, wie sich eine Region neu aufstellt und auch präsentiert digital, bitte schaut mal nach unter metropole.ruhr. Ihr werdet überrascht sein.